14, der Autoren-Podcast. Präsentiert von Dr. Daniela Preis. Biografin, Lektorin, Autorencoach. Ausgabe August 2021. Daniela Preis im Gespräch mit Dr. Lutz Kreuzer, wie Romanfiguren gestaltet werden. Teil 1.
Ein Gesprächspartner, von dem wir sehr viel lernen und erfahren können, ist Lutz Kreuzer. Kreuzer mit TZ, das war so immer mein Fehler, ich habe immer das T weggelassen. Im Übrigen freue ich mich sehr, dass Sie heute hier sind für ein Interview und möchte Sie anfangs bitten, einfach ein bisschen was von sich selbst und Ihrem Berufsleben zu erzählen.
Ja, erst einmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich denke, wir duzen uns.
Ja, gerne.
Mein Name ist Lutz Kreuzer. Ich bin Romanautor und ich habe 8 Romane geschrieben, also Spannungsromane, Thriller und Krimis. Und ich bin Herausgeber beim Gmeiner Verlag für Kurzgeschichtenbände, wo ich dann mit Weltbestseller-Autoren wie Ini Lorenz oder noch andere, die wirklich Millionen Bücher verkauft haben, zusammenarbeite. Das heißt, jeweils die gruseligsten Orte in, also München, Köln, Hamburg gibt es Bände, Nürnberg. Und wir setzen das jetzt fort zurzeit mit dem Band Schaurige Orte in der Schweiz. Das war also in der Schweiz Nummer 1 Bestseller bei den Taschenbüchern. Und der nächste Band geht über Südtirol. Das heißt, also ich bin vielfältig beschäftigt und ich bin auch einer der Pioniere des Self-Publishing. Das Self-Publishing verbreitet sich ja immer mehr bei Autoren und es gibt viele Autoren, die mittlerweile beides machen, also sowohl Self-Publishing als auch für Verlage schreiben. Zu denen gehöre auch ich. Und ich bin Organisator des jährlich stattfindenden Self-Publishing Day, der letztes Jahr leider ausfallen musste und dieses Jahr musste ich ihn schon wieder verschieben, weil wir wegen der Corona-Epidemie einfach nichts machen konnten. Ich hoffe, dass er jetzt am 16. Oktober stattfinden wird. Ich komme aus der Naturwissenschaft. Ich bin promoviert, also Doktor der Naturwissenschaften und habe ein Diplom als Geologe und Ingenieur.
Ich merke aber auch gleich, dass du auch sehr im Marketing erfahren bist. Das merkt man schon so in den ersten Minuten des Interviews.
Ja, natürlich. Ich habe ja in Wien am Wissenschaftsministerium sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit begründet. Ich habe also das erste Büro für Öffentlichkeitsarbeit dort geleitet, habe auch die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing für einen großen Internetkonzern verantwortet. Es war damals der größte Internetkonzern für Internet via TV in Europa. Und später bin ich dann bei einer technologiemarktführenden Software-Klitsche, sage ich jetzt mal, gewesen. Wir waren international die Spitzensoftware für Machine Vision, also für maschinelles Sehen. Damit werden zum Beispiel Roboter auf der Raumstation ISS ausgerüstet. Diese Software wird wahrscheinlich auch beim nächsten Mondflug dabei sein. Und bei der Autoindustrie in der Produktion wird sowas eingesetzt. Und da habe ich das Marketing im Internationalen auch verantwortet.
Nimmst du denn aus solchen Lebenserfahrungen oder Alltagserfahrungen auch Verknüpfungen her, um Figuren für Romane zu entwickeln?
Ja, das bleibt ja nicht aus, denn Romanfiguren oder Figuren für Romane müssen ja spannend und interessant sein. Also man orientiert sich natürlich an dem, was es im normalen Leben gibt, aber diese Figuren müssen ja irgendwie überhöht und verdichtet werden. Und da orientiert man sich natürlich an Menschen, die sehr viel Erfahrung haben oder die einem begegnet sind. Ich selbst bin ja leidenschaftlicher Bergsportler gewesen in meinen jungen Jahren und das sind so die Themen, die mich einfach nie loslassen werden. Ich schreibe immer irgendwie, kommt etwas bei mir vor, was auch in den Bergen spielt, was auch einen großen Reiz hat, weil diese Umgebung von Berg und Tal bietet ja auch tiefe Abgründe und wunderschöne Ereignisse zugleich. Also das heißt, die Gegensätze prallen aufeinander. Und so muss das eben auch mit Charakteren sein. Und da bedient man sich oder bediene ich mich natürlich auch den Dingen, die mir erfahren sind, also mir persönlich, aber auch in meiner Umgebung. Aber ich beschreibe nie Leute, wie sie wirklich sind, sondern das funktioniert auch nicht, weil das wäre viel zu langweilig. Man muss, wie gesagt, Figuren versuchen auch zu überhöhen, damit sie eben zum Leser durchdringen können und damit der Leser diese Menschen auch wirklich mag und lieben lernt.
Und natürlich auch aufpassen, dass man keine Persönlichkeitsrechte verletzt. Also dann sicher lieber ein bisschen mehr Abstand und ein bisschen verfälscht, als zu dicht und zu wahr dran zu sein.
Das ist, finde ich, selbstverständlich. Dadurch, dass ich auch niemals Leute so beschreibe, wie sie wirklich sind, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Und man sollte natürlich auf keinen Fall irgendwelche Namen übernehmen. Das ist, glaube ich, das Dümmste, was man machen könnte. Da gibt es ja auch extra in meinem Buch klare Charaktere sogar einen Weg, wie ich beschreibe, wie man zu guten Namen für Figuren findet. Denn die Namen sind ja nicht ganz unerheblich in einem Roman. Also da kann man auch vieles sehr gut machen. Falsch kann man eigentlich nichts machen, finde ich. Man kann jeden Namen nehmen, aber man kann auch Namen gezielt aussuchen, die zum Charakter passen. Und da gibt es Methoden, das zu tun.
Und da sind wir jetzt schon ganz tief drin im Interview. Bei all den vielen Themen, über die ich mich mit dir unterhalten könnte, habe ich mich für die Figurenzeichnung oder auch Figurengestaltung entschieden. In diesem Buch, das du jetzt auch schon erwähnt hast, klare Charaktere von dir, das ich gelesen habe, hast du gesagt, es gibt drei Hauptphasen, um einen Roman zu schreiben, nämlich die Figuren, dann die Handlungsentwicklung und das Schreiben selbst. Warum stehen die Figuren zuerst? Oder anders gefragt, ist das so ein Henne-Ei-Problem oder kann man auch mit der Handlung anfangen und danach die Figuren setzen?
Man kann das schon machen, das ist ja auch jedem selbst überlassen. Also ich empfehle aber, die Figuren erst zu entwickeln. Klar hat man natürlich erstmal eine Grundidee, worüber der Roman überhaupt passieren soll, aber das ist ja noch kein Plot. Die Grundidee, die ist da und dann muss ich ja diese Grundidee mit Figuren, also mit Menschen füllen. Ich kann keinen Roman schreiben, in dem keine Menschen vorkommen. Das kann ich schon, aber das wird die Leser ganz einfach fürchterlich langweilen oder nur ganz spezielle Lesergruppen ansprechen. Also das heißt, wenn ich jetzt nur Roboter spielen lasse, dann wird das wahrscheinlich ein Thema sein, das einige Freaks interessiert, also einige Roboter-Nerds, aber das ist kein Thema, das jetzt viele Leser finden wird. Ich muss also Charaktere entwickeln, die dem Menschen nah sind, die dem Menschen dessen Bewegungen, dessen Beweggründe, dessen Gefühle, dessen Emotionen, dessen Handlungsebenen den Lesern auch irgendwie bekannt vorkommen. Nicht, dass der Leser das schon mal alles durchgemacht hätte, aber er muss es nachvollziehen können, er muss es logisch finden, er muss Ja sagen können dazu, was da passiert. Das gilt sowohl für den Protagonisten, das heißt also den Helden oder eben der Heldin der Geschichte, das gilt aber auch für den Antagonisten, also der Anti-Heldin, das heißt der Gegenspielerin oder dem Gegenspieler des Protagonisten. Beide Personen müssen wirklich gut durchleuchtet sein. Die brauchen eine Familie, die brauchen eine Erziehung, die brauchen eine Vergangenheit, die brauchen Schicksalsschläge, die passiert sind. Die brauchen auf jeden Fall Erklärungen dafür, wie sie handeln, warum sie so handeln. Auch ein Bösewicht ist niemand, der nur schlecht ist. Er hat seine Gründe dafür, warum er so geworden ist. Und all das muss, das ist die Aufgabe des Schriftstellers, diese Charaktere zu entwickeln. Und um diese herum wird dann eben die Geschichte gestrickt. Die Geschichte, die passiert dann oft von alleine und die Charaktere entwickeln sich ja auch während der Geschichte, während man schreibt. Ich finde es wichtig, dass man als Schriftsteller bereits ein Gefühl dafür bekommt, wie die Charaktere ticken, wie die Charaktere in jeder Situation handeln würden. Das ist so ein bisschen verwandt mit dem, was die Schauspieler Method Acting nennen. Also große Schauspieler, die das gemacht haben, Daniel Day-Lewis oder Robert De Niro. Und die gehen hin und trainieren wirklich dasjenige, was sie als Schauspieler verkörpern sollen, indem sie das monatelang vorher sich ansehen. Robert De Niro ist mal nach Sizilien gefahren, hat da den sizilianischen Dialekt vertieft und wollte wissen, wie die Leute dort leben. Hat da 3 Monate gelebt. Daniel Day-Lewis hat andere Sachen gemacht. Er hat abgenommen, zugenommen. Das ist auch von Christian Bale bekannt. Also man sollte zwar nicht als Schriftsteller jetzt übertreiben, aber man muss sich schon mit seinen Charakteren, die man in die Bücher aufnimmt und für die man ja auch das Buch schreibt oder mit denen man auch arbeitet, da sollte man sich auch hineinversetzen können.
Aber wäre es nicht vielleicht einfacher oder sogar besser möglich, mir als Autor zuerst eine Geschichte zu überlegen und dann die Figuren sozusagen darauf zuzuschneiden?
Wie gesagt, das Grundgerüst, die Grundidee, die muss ich natürlich vorher haben. Aber das bedeutet noch nicht, dass ich den Plot vorher mache. Den Plot kann ich eigentlich nur gut entwickeln, indem ich weiß, wie die Figuren handeln. Weil der Plot hängt ja davon ab, was die Figuren tun. Natürlich werden die Figuren durch die Handlungen, durch die Geschichte auch mitgerissen. Das beeinflusst sich gegenseitig. Aber ohne sich darüber klar zu sein, wer das Ganze jetzt erlebt und wen er als Gegenspieler hat oder wen sie als Gegenspielerin hat, bringt es, glaube ich, gar nichts, einen Plot zu entwickeln, weil davon wird man immer abweichen, wenn man die Figuren nachher erst zuschneidet.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass uns unter Umständen jemand zuhört, dem das alles noch ganz neu ist, auch mit diesen vielfältigen Begrifflichkeiten. Also Plot ist ja sowas wie Handlungsgerüst und Figuren. Da hast du jetzt gesagt Hauptfiguren oder Protagonist oder Antagonist. Kannst du einfach so über die verschiedenen Figurentypen und die Begrifflichkeiten ein bisschen aufklären?
Ja, also ich unterscheide da immer in 3 Gruppen, was die Figuren angeht. Das erste sind die Hauptdarsteller. Also im Film nennt man das die Hauptdarsteller. Das sind die Hauptfiguren. Das ist eben der Protagonist, also derjenige, der durch die Handlung getrieben wird. Das kann natürlich ein Mann oder eine Frau sein. Ich benutze jetzt hier den generischen Maskulin. Und dann haben wir den Antagonist, das ist der Gegenspieler, der eben alles dafür tut, um den Protagonisten, also den Hauptdarsteller, aus der Bahn zu werfen und ihm das Leben schwer zu machen. Das sind Leute, die sind neidisch, warum auch immer. Die Geschichte muss man sich natürlich ausdenken, aber das ist das Grundgerüst. Das heißt, diese beiden Figuren, das können auch drei oder vier sein, diese beiden Figuren, wir machen es mal einfach, die müssen absolut messerscharf gezeichnet sein mit all dem, was ich eben erwähnt habe, mit diesen ganzen Geschichten, mit dieser Vergangenheit, mit vielleicht Schicksalsschlägen und so weiter und so fort. Dann gibt es die zweite Ebene, das sind die sogenannten, in Deutsch sagt man die Nebendarsteller, aber im Englischen ist der Begriff viel schärfer. Da heißt das nämlich Supporting Actors, das heißt also unterstützende Figuren. Das sind diejenigen, die auf den Protagonisten, also auf unseren Hauptdarsteller und seinen Gegenspieler, direkten Einfluss haben, wie die Eltern, die Ehepartner, die Kinder, die Professoren, die Lehrer und vielleicht auch der Pfarrer, der, wenn es ein besonders gläubiger Mensch ist, also diejenigen, die wirklich auch die Handlungsweise der Personen ändern können, die aber nicht unbedingt diesen Hintergrund brauchen. Ich brauche denen keine familiäre Vergangenheit unbedingt zu geben oder sonst etwas. Ich muss nur wissen, wie ticken die, welchen Einfluss haben die auf unseren Hauptdarsteller, und deswegen brauche ich die nicht so toll zu erklären oder so gründlich zu erklären wie die Hauptdarsteller. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, die in einem Buch oder in einer Geschichte erscheinen, das sind die Statisten. Die Darsteller, die wirklich nur nötig sind, um bestimmte Handlungsstränge kurz zu erklären. Das ist zum Beispiel der Eisverkäufer, das ist der Barkeeper, das ist der Junge auf der Straße oder das Mädchen, das gerade an der Bar vorbeitanzt und so weiter und so fort. Das sind die Leute, die im Prinzip nur Ausstaffage sind, aber keinen direkten Einfluss auf die Handlung haben. Es sei denn, an der Theke wird jemand umgebracht und jemand läuft kurz weg oder schmeißt ein Messer durch die Gegend, dann ist das schon eine bedeutende Figur, aber die ist nur bedeutend aus dem Grund, weil die Handlung dadurch verschoben wird. Das ist so etwas wie Hitchcock immer, das hat er immer MacGuffin genannt. Ja? Das sind so, können Gegenstände sein, können aber auch Menschen sein, die kurz nur eingeführt werden, um die Handlung zu ändern, dann sind die aber wieder aus dem Bild raus. Das sind diese drei Kategorien, die ich habe mit den kleinen Ausnahmen. Und die braucht man einfach, dessen muss man sich bewusst sein, dass man diese Menschen braucht, um eine Geschichte auszustaffieren.
Und du nimmst üblicherweise drei Dimensionen oder bis zu drei Dimensionen, auf denen du die Figuren dann entwickelst. Kannst du das auch kurz erzählen?
Natürlich ist die körperliche, die ist erstmal dazu da, um Menschen Präsenz zu zeigen. Ich habe eben schon mal diesen Begriff Method Acting genannt. Das ist das, was amerikanische Schauspieler teilweise machen. Also Christian Bale ist dafür bekannt, dass er teilweise für eine Figur so stark hungert, dass er nur noch 50 Kilo wiegt. Und im nächsten Film hat er sich 45 Kilo draufgefressen, um eine ganz andere Figur darzustellen. Das heißt, die physische Präsenz ist natürlich extrem bei manchen Handlungssträngen oder auch bei manchen Büchern. Und die muss herausgearbeitet werden. Ich werde über einen Hauptdarsteller, der Boxer ist, anders schreiben als über jemand, der Buchhalter ist. Der hat eine ganz andere körperliche Präsenz. Der eine geht mit Sicherheit aufrecht, ist sehr gut und stark gebaut, hat eine ganz andere Bewegungsdynamik, also der Boxer, als zum Beispiel der Buchhalter, der vielleicht vornübergeht, sehr in sich versunken ist und den ganzen Tag vielleicht immer dasselbe isst und gar nicht auf seinen Körper achtet. Das sind jetzt Extrembeispiele, aber diese körperliche Präsenz ist enorm wichtig und natürlich auch bei Frauen. Und da darf man auch gar nicht Angst haben, jetzt wirklich in die Vollen zu greifen. Also man sollte da ruhig manchmal lieber einen Tick übertreiben als zu wenig. Der Leser muss sich das vorstellen können. Der Leser muss sich eine Frau, die an der Bar steht, bestimmte Kleidung trägt, muss er sich vorstellen können. Es reicht nicht zu sagen, es ist eine schöne Frau, sondern man muss diese Frau dann beschreiben, indem man ein enges Kleid anlegt, vielleicht Seidenstrümpfe anzieht und die langen Haare nach hinten kämmt und ihr eben auch ein bestimmtes lassives Aussehen gibt. Das ist wichtig, damit der Leser die Situation versteht, in der vielleicht der Protagonist gerade sich hineinbegibt, als er in die Hotelbar geht. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Das kann auch auf der Straße stattfinden, kann überall stattfinden. Aber die körperliche Präsenz ist ganz enorm wichtig. Dann haben wir die Psychologie. Der Autor oder der Schriftsteller ist ja derjenige, der mit der Psychologie sehr stark spielen kann. Denn die Psychologie, die findet ja am Ende im Kopf des Lesers statt. Und wenn der Schriftsteller es schafft, dasjenige, was sich in den Köpfen der Protagonisten oder der Bösewichte gerade abspielt, im Kopf des Lesers zu verankern und das wirklich nachempfindbar zu machen, dann hat er etwas Großes geschafft. Und dann haben wir die soziologische Komponente, da spielt natürlich die Rolle, wie das Ganze zusammenspielt, welche Einflüsse die einzelnen Aktoren oder die einzelnen Charaktere aufeinander ausüben. Und das ist am Ende immer ganz wichtig, um auch zum Schluss zu kommen, denn zum Schluss einer Geschichte steht immer die Katharsis, das heißt also die Reinigung und die Erhebung auf eine höhere soziologische Stufe, sowohl des Hauptdarstellers als auch des Gegenspielers und unter Umständen der Supporting Actors, also der Nebendarsteller. Der Leser muss das Ganze komplett nachempfinden können. Und nur wenn es glaubwürdig ist, wenn der Leser dem Schriftsteller die Geschichte glaubt, dann hat der Schriftsteller Erfolg. Ansonsten hat er etwas falsch gemacht.
Wie gehe ich also am besten vor, um diese Glaubwürdigkeit herzustellen?
Indem ich die Charaktere ganz klar mir vor Augen führe. Indem ich jedes Mal überlege, würde dieser Mensch, den ich so und so gestaltet habe, der so und so aufgestellt ist, würde der das wirklich in dieser Situation tun? Das ist vor allem bei Dialogen wichtig. Wenn ich zum Beispiel irgendwo in einer Straßenbahn völlig langweilig sitze, dann rede ich mit meinem Nachbarn ganz anders, als wenn ich Gefahr laufe, gerade mit einem Auto in einen Verkehrsunfall hineinzurasen. Dann benutze ich andere Worte, dann benutze ich schnellere Worte, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Wenn ich irgendwo in einem normalen Flugzeug sitze und nach Mallorca fliege und gerade Urlaubsstimmung habe, rede ich mit meiner Partnerin, die neben mir sitzt, ganz anders, als wenn ich sag jetzt mal, in einem Düsenjet durch die Gegend rase und hinter mir mein Navigator sitzt. Mit dem rede ich anders als in einem Verkehrsflugzeug. Und das muss ich in den Dialogen wiederfinden. Das muss glaubwürdig sein. Man muss einen gewissen Stil finden, auch für die Dialoge, die ganz wichtig sind. Sonst wird ein Buch entweder, es kriegt Längen, es wird langweilig oder es wird unglaubwürdig. Und das gilt aber auch für die Beschreibungen der einzelnen Personen. Wir nehmen einen Mann, der heißt Georg. Georg ist 1,83 groß und hatte braune Haare. Er hatte breite Schultern und trug ein rot kariertes Hemd. Okay, dann habe ich eine faktische Beschreibung einer Person geliefert. Aber die bringt dem Leser eigentlich wenig und das vergisst er wieder. Viel besser ist es, wenn ich diese Figur aus der Handlung heraus beschreibe. Also wir haben einen großen Kerl, der relativ stark ist und der ein kariertes Hemd trägt. Man kann also davon ausgehen, das ist jemand, der gerne anpackt. Ja, und dann kann ich doch eine Situation beschreiben, in dem seine physische Stärke eben eine Rolle spielt. Beispielsweise, ich lasse ihn hinter seinem Haus Holz hacken. Und dann beschreibe ich einfach in der Tätigkeit, wenn der die Arme hochhebt, wie sich das Hemd spannt, wenn er die Axt herunterschlägt, dass seine Schultern zum Vorschein kommen und sein Schritt, den er nach vorne macht, dann stampft er auf den Boden, dass sogar der Hund aufspringt. Irgendwie sowas. Dann kommt aus der Handlung heraus, beschreibe ich diese Person. Und das ist viel besser, weil das einfach ein Bild erzeugt, das im Leser und also im Kopf des Lesers hängen bleibt.
Wo siehst du denn die größte Herausforderung beim Schaffen klarer Charaktere?
Ja, in der Authentizität, wie man so schön sagt. Das heißt, der Leser muss diesen Charakter als absolut einzigartig empfinden. Der Leser muss Freund sein, der muss mit dem gerne ein Bier trinken gehen. Und wenn es einer ist, wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wie der Batman-Darsteller, der eben ein ultrareicher amerikanischer Industrieller ist, dann muss er mit ihm gerne ein Champagner trinken gehen. Auf jeden Fall, diese Leute müssen sehr sympathisch sein, diese Protagonisten. Der Antagonist, der muss fürchterlich unsympathisch sein, aber er darf nicht so gestaltet sein, dass der Leser ihn einfach nicht ausstehen kann, sondern der Leser muss begreifen können, warum dieser Mann das oder diese Frau das tut, was sie da tut. Warum will sie jemand umbringen? Warum will sie jemand töten? Warum geht sie hin und macht einem anderen Menschen das Leben so schwer? Dafür muss es einen Grund geben. Und wenn der Leser oder die Leserin das versteht, dann ist sie auch näher an dem Antagonisten dran und kann auch dessen Schicksal aufsaugen und verstehen. Und der Leser hat dann den großen Vorteil, dass er immer etwas mehr weiß als die Darsteller. Der Leser weiß mehr als der Protagonist und der Leser weiß mehr als der Antagonist. Und das macht den Leser zu demjenigen, der über der Geschichte steht und der die Geschichte im eigenen Kopf entwickelt. Und dann ist der Leser an dem Buch beteiligt, weil er wirklich dabei ist, aus diesen verschiedenen Charakteren, aus all dem, was da gerade beschrieben wird, eine runde Geschichte zu machen. Und diese runde Geschichte entsteht erst als Bild oder als Verknüpfung mehrerer Bilder im Kopf des Lesers. Und das muss man erreichen als Schriftsteller.
Ich hake da mal zweifach ein. Also zunächst, wenn ich jetzt immer in einer Perspektive bleibe, der meines Helden sozusagen, der Hauptfigur, dann weiß ja der Leser über die Gegenfiguren auch nicht unbedingt mehr.
Das ist genau das Problem, wenn ich beispielsweise einen Spannungsroman schreibe in der Ich-Form. Das heißt, wenn der Protagonist seine Geschichte erzählt, dann weiß der Protagonist oder dann weiß der Leser eigentlich nie mehr. Er sieht es immer nur durch die Brille des Protagonisten. Deswegen findet man bei Thrillern und Krimis immer eigentlich die dritte Person. Das heißt, hier kann man verschiedene Erzählperspektiven einführen und hier kann man auch verschiedene Zeitebenen besser einführen. Das geht in der dritten Person also wesentlich besser als in der Ich-Version. Obwohl die Ich-Version natürlich auch einen großen Reiz hat, weil man da eben eine Geschichte aus einer Person, aus der Sicht einer einzigen Person einführen kann, die ihr Schicksal erzählt. Ich habe das beispielsweise bei meinem Roman Gott würfelt doch gemacht. Da erzählt ein Mann, dass er verurteilt worden ist, weil er angeblich sich selbst umgebracht hat. Und das, deswegen sitzt er im Gefängnis. Das kann man natürlich auch sehr spannend machen. Also da sind die ersten Sätze schon so, dass man eigentlich gar nicht aufhören kann zu lesen. Sagen zumindest die Leser, als sie das Buch gelesen haben. Aber in der Regel, ich schreibe auch in der dritten Person, weil das einfach viel besser geht.
Du hast gesagt, die Hauptfigur muss immer sympathisch sein. Es gibt aber doch sicher auch die Variante Bösewicht als Hauptfigur.
Ja, Bösewicht heißt ja nicht unsympathisch. Bösewicht heißt ja, dass er Böses tut. Es ist ja so, dass in jedem Leser schlummert ja auch etwas Böses. Ne? In jedem Menschen, der hat etwas. Und unter Umständen kann man das so machen, dass selbst ein Mörder dem Leser sehr sympathisch ist. Kann man ja machen. Der hat seinen Grund, warum er das tut. Oder wenn er keinen, wenn er zum Beispiel ein Auftragskiller ist, es gibt ja schöne Beispiele in der Literatur, wo eben der Auftragskiller der Protagonist ist. Und der macht das ganz einfach, weil er Geld verdienen will, ein bestimmtes Schicksal, der ist ihm da reingeraten und dann trifft er aber auf einmal irgendwie, kommt etwas vor, was ihn aus seiner Routine herausbringt. Eine Begegnung mit einem anderen Menschen. Er kann auf einmal merken, dass er den gar nicht töten kann oder dass er ihn nicht umbringen kann. Das kann ja durchaus eine super spannende Geschichte werden. Du kannst aus einem Bösewicht einen guten Menschen machen. Die Sympathie, die liegt einfach darin, dass du es schaffst. Sympathie bedeutet ja nichts anderes als Gleichstellung, als irgendwie der Leser erkennt jemand und sagt, ach, das habe ich ja auch schon mal erlebt. Ach, das kenne ich doch, das Gefühl. Ja, ja, genau, das kann ich gut verstehen. Wenn ich solche Reaktionen, die sind natürlich unterbewusst beim Leser, aber auslösen kann, dann habe ich den Leser auf meiner Seite und auf der Seite des Protagonisten. Ob das ein Bösewicht ist oder ein Gutmensch oder wie man so schön sagt, das sei dahingestellt.
Welche sind denn deiner Erfahrung nach die häufigsten Fehler, die Autoren bei der Figurenentwicklung passieren?
Oberflächlichkeit, dann gibt es natürlich den Klassiker, dass jemand am Anfang blonde Haare hat und am Ende schwarze Haare. Das ist aber dann mehr ein Fehler des Lektors. Das sind eigentlich Dinge, die der Lektor ausbügeln muss. Passiert aber jedem Autor. Oder dass eben verschiedene Größen angegeben werden. Das heißt immer, dass der Schriftsteller sich oder dass die Schriftstellerin sich mit ihrer Figur nicht richtig auseinandergesetzt hat. Also Oberflächlichkeiten und vor allen Dingen keine scharfen Kanten. Ja? Ich kann ja alles irgendwie so beschreiben, dass alles möglich ist. Das ist immer das Schlimmste überhaupt, finde ich. Also ich mag keine Charaktere, die eigentlich gar keinen Charakter haben. Ne? Charaktere bedeutet ja, einen Charakter zu haben, bedeutet eine scharfe Zeichnung. Es gibt Dinge, die würde dieser Mensch niemals tun. Und wenn es Dinge gibt, die dieser Mensch niemals tun würde, dann weiß man, wo seine Grenzen sind. Und wenn ich dann zum Beispiel hingehe und in der Geschichte diesen Menschen an seine Grenzen führe, dann wird er ja versucht. Und diese Versuchung ist doch genau das, was uns immer wieder alltäglich begleitet und uns immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Und nur ein Mensch mit Charakter kann versucht werden. Jemand, der nach rechts und links aufgeweicht ist und sowieso sich für eigentlich gar nichts interessiert, den kann man auch nicht versuchen. Dann kann man noch nicht in Versuchung führen. Das heißt, das ist ein langweiliger Charakter. Und das finde ich immer, sind also die größten Fehler, die Autoren machen können, dass sie langweilige und unscharfe Charaktere zeichnen.
Weitere Informationen und Hintergründe, Buchungsanfragen hinsichtlich Lektorat und Biografie sowie Autorencoaching erhalten Sie unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de.